Heute bei «Apropos» die NATO. Vor ziemlich genau 75 Jahren ist die NATO gegründet worden, das westliche Verteidigungsbündnis. In dieser Zeit hat die NATO mehr als einmal fast mit dem Atomkrieg zu tun gehabt. Sie war einer der Auslöser für die Friedensbewegung und findet sich heute, viel später, in einer ihrer grössten Krisen wieder.
Es sind Feierlichkeiten in Ambiance von Stolz und von Sorge.
Im Gleichschritt wird heute Morgen im NATO-Hauptquartier in Brüssel das Jubiläum begangen.
Christoph Münger, der Leiter der Russland-Redaktion, nimmt uns heute mit auf eine Tour durch die Geschichte der NATO, die auch eine Geschichte des modernen Westen ist. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Hallo Christoph.
Salut Philipp.
Christoph, ich würde die Geschichte gerne am Schluss anfangen. Vor einem Monat ist Schweden der NATO beitreten als 32. und jüngstes Mitglied. Wie läuft so ein Beitrittsprozess ab? Kann da jeder mitmachen?
Nein, da kann nicht jeder mitmachen. Zum Beitritt wird man eingeladen. Und diese Einladung erfolgt nach einem einstimmigen Beschluss der NATO-Mitglieder. Und nach dieser Einladung muss dann Interessent, also jetzt in dem Fall Finnland und Schweden, eine Beitrittsurkunde bei der US-Regierung hinterlegen in Washington. Und die müssen dann alle Mitglieder gemäss ihren nationalen Verfassungen ratifizieren. Wir haben ja gesehen, dass der Erdogan und der Orban haben dort ein bisschen Spiel gespielt, um das zu verzögern. Denn wichtig ist die Einstimmigkeit, oder? Wir haben gesehen, dass das eben nicht immer vorhanden ist. Dramatisch muss man rückblickend sagen, ist das beim Gipfel von der NATO 2008 in Bukarest gewesen. Dort haben Georgien und die Ukraine wollen der Allianz beitreten. Die USA unter der Leitung von Präsident George W. Bush hat das sehr begrüßt. Aber auf der anderen Seite haben Angela Merkel und Nicolas Sarkozy, der Präsident von Frankreich und eben die deutsche Kanzlerin, da nicht mitgemacht. Sie sind dagegen gewesen, weil die beiden haben den Putin nicht wollen verärgern. Russland selber hat dann gerade noch 2008 Georgien angegriffen. 2014 sind sie in der Ukraine auftaucht und haben die Krim annektiert. Und russlandhörige Separatisten sind ja dann in der Ostukraine vormarschiert und haben das eigentlich auch unter Moskauer Kontrolle gebracht.
Also nicht immer ganz einfach. Und damit gehen wir 75 Jahre zurück. Es ist 1949, der Krieg ist vorbei. Und genau dann wird die NATO gegründet. Von wem und wieso?
Also es ist am 4. April 1949 gegründet worden. Da haben sich die Siegermächte vom Zweiten Weltkrieg unterdessen auseinandergelebt. Der Kaltkrieg hat sich abzeichnet. Das haben wir daran gesehen, dass die Sowjetunion in Polen keine freien Wahlen zugelassen hat, obwohl das der Stalin am Krieg sind, an der Konferenz von Potsdam noch versprochen hat. In Prag haben die Sowjets den Putsch der Kommunisten unterstützt und vor allem haben sie Zugangswege nach West-Berlin blockiert. Das war die sogenannte Berlin-Blockade. Die Westmächte, also die Briten, vor allem die Amerikaner und auch die Franzosen, haben dann reagiert mit dieser Luftbrücke und haben so können West-Berlin versorgen und verhindern, dass der Stalin da die Insel in der kommunistischen Welt können aushungern. Und, das ist die eine Reaktion, eben die Luftbrücke. Und noch wichtiger und vor allem nachhaltiger ist natürlich die Gründung der NATO, die noch während dieser Luftbrücke gemacht worden ist. Das war das Hauptziel. Also man hat versucht, den Sowjetkommunismus einzudämmen und dem etwas entgegenzustellen. Aber es hat noch ein zweites Ziel gesehen. Und das war die Eindämmung von Deutschland. Man hat nämlich keinesfalls wollen, dass Deutschland nochmal in die Lage kommt, einen Krieg anzufangen. Und wenn man auf Gründungsmitglieder schaut, ist das auch ziemlich verständlich, das Ziel, oder? Da war Belgien dabei gewesen, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Niederlande und Norwegen. Und alle sind von Hitler-Deutschland angegriffen und besetzt worden mit allen schlimmen Konsequenzen, die man kennt. Viele Städte sind zerstört worden. Die Briten, die haben sich mirakulös gewehrt unter dem Churchill seiner Führung. Aber natürlich ist auch London angegriffen worden. Massive Schäden hat es gegeben in verschiedensten Städten. Und vor allem ist die Siegermacht Großbritannien, obwohl sie eben den Krieg gewonnen haben, nach dem Krieg am Boden gelegen. Die Amerikaner ihrerseits, ist bekannt, eine sehr wichtige Rolle gespielt ab der Invasion in der Normandie 1944. Die Kanadier sind dort auch dabei gewesen. Dann weiter ist noch dazu gekommen Portugal. Das war zwar eine Diktatur gewesen, die geliebäugelt hat mit den Achsenmächten, aber sie hatten jahrhunderte alte Verbindungen gehabt, aus geografischen Gründen zu den Briten. Dann Island war dabei gewesen. Das war auch im westlichen Lager gewesen, weil es einfach wichtig ist als strategische Insel, also ein unsinkbarer Flugzeugträger sozusagen zwischen Europa und den USA. Als letztes Mitglied ist dann Italien gekommen. Klar, eine Achsenmacht gewesen. Es war ein verbündetes Land von Hitler-Deutschland. Aber 1943 ist schon dann der Mussolini gestürzt worden und dann hat das irgendwie gekehrt in dem Sinn. Und Norditalien war von den Deutschen besetzt und da hat es einfach dann wieder einen Bürgerkrieg gegeben. Darum redet man eigentlich bei der Gründung von der NATO von einem Double Containment, einer doppelten Eindämmung, gegen die Sowjetunion und gegen Deutschland. Und das hat Lord Ismay, das war ein Brit und der erste Generalsekretär von der NATO, sehr gut zusammengefasst. Im Krieg war er der persönliche Stabschef von Churchill und der Lord Ismay hat eben gesagt, «NATO was created to keep the Soviet Union out, the Americans in and the Germans down.» Frei übersetzt, NATO ist gegründet worden, um so wie jetzt draussen zahlt, die Amerikaner drin und die Deutschen drin.
Banale Frage. Was heisst eigentlich NATO überhaupt?
North Atlantic Treaty Organization. Deutsch redet man vom Nordatlantikpakt, aber das ist eigentlich nicht mehr gängig. Mittlerweile ist einfach die Rede von der NATO.
Kann man eigentlich sagen, dass mit der Gründung von der NATO auch der moderne Westen neu erfunden worden ist?
Das kann man durchaus so sehen. Das spiegelt sich auch im Vertragstext von dem NATO-Vertrag vom 4. April 1949. In der Präambel steht dort, dass man mit Zitat allen Völkern und Regierungen in Frieden leben will. Also ich meine, das sind eigentlich aufklärerische Gedanken. Dann steht im Artikel 1, dass man sich an die Satzung von der UNO haltet und die ist ja 4 Jahre vorher gegründet worden. Und im Streitfall will man darum die Sache eigentlich friedlich regeln. Und die Rede ist außerdem auch von wirtschaftlichem Zusammenarbeit.
Wichtiger als die wirtschaftliche Zusammenarbeit war aber der Artikel 5 in diesem Vertrag. Was sagt der Artikel?
Ist natürlich das Kernstück von dem Vertrag, oder? Da geht es darum, um die wirklich alles entscheidende Bündnispflicht. Und da heisst, Zitat, ein bewaffneter Angriff gegen ein oder mehrere Mitgliedsländer in Europa oder Nordamerika wird als Angriff gegen alle angesehen. Zitat Ende. Kurz zusammengefasst, ein für alle, alle für ein. Und auch da hat man sich auf die Satzung von der UNO berufen, weil das Recht von der kollektiven wie auch von der individuellen Selbstverteidigung ist in der UNO-Satzung anerkannt. Also wer in der NATO ist, gehört drum zum Artikel 5-Territorium, wie man auch sagt. Das gilt jetzt neu auch für Schweden und Finnland. Das heisst, das Territorium wird von allen Mitgliedern verteidigt. Aber es gilt eben nicht für die Ukraine, weil die sind nicht Mitglied. Die hat man 2008 nicht reingelassen. Und wenn die Ukraine jetzt heute würde beitreten, wäre NATO automatisch sozusagen offiziell Kriegspartei.
Mhm. Und hat dann Boots on the ground, das der Macron gerne hat?
Ja, ob sie dann gerade Boots on the ground haben, ist eine andere Frage. Aber sie wären de facto natürlich, da könnte niemand mehr sagen, NATO tut nur assistieren, sondern wäre NATO mit drin. Mhm.
Was steht sonst in diesem Vertrag, wo man muss wissen?
Ja, einfach interessant ist vielleicht noch, dass anfänglich der Vertrag nur 20 Jahre gültig sein soll. Das steht in Artikel 13. In Artikel 12 steht sogar, dass man gesagt hat, nach 10 Jahren fahren wir wieder an, darüber reden, wie man die Geschichte wieder auflösen kann. Aber das ist natürlich dann nicht wirklich zur Diskussion gestanden. 1959 ist der Kalte Krieg auf die ersten grossen Höhepunkte zugesteuert. Stichwort Berlin-Krise und dann Stichwort Kuba-Krise 1962.
Du hast gesagt, 10 Jahre, das ist ein gutes Stichwort, weil nach 10 Jahren ist das erste Ziel auf dieser Doppel-Eindämmung wie erledigt war, weil Deutschland Mitglied worden ist von der NATO.
Richtig, ab dann hat man auch nicht mehr von doppelter Eindämmung geredet, sondern nur noch von Containment als Strategie, also von Eindämmung. Und tatsächlich ist natürlich ein Beitritt von Deutschland überhaupt nicht geplant gewesen, aber dann ist der Kalte Krieg heiß geworden. Es ist zum Koreakrieg gekommen im fernen Osten. 1950 sind dort die kommunistischen Kräfte im Norden unterstützt von den Sowjets und von der Volksrepublik China, einem anderen kommunistischen Gigant, nach Süden vordrungen. Der Süden ist westlich orientiert gewesen, hier noch keine Demokratie, aber westlich orientiert gewesen. Und man muss wissen, eben, dass Korea ist Teil gewesen, gleich wie Deutschland. Und das war eine analoge Situation gewesen, in Fernost wie dann in Europa. Und da hat man natürlich befürchtet, in Europa kommt es zu einem ähnlichen Szenario. Und darum ist dann 1955 die Bundesrepublik, notabene am 9. Mai, also genau 10 Jahre nach dem Kriegsende, in die NATO aufgenommen worden. Und sie ist darum gegangen, die geostrategische Lücke mit in Europa, das sieht man, wenn man auf die Karte schaut, das ist eigentlich das wichtigste Territorium, um diese Lücke zu schliessen. Damit ist auch das Tabu deutsche Wiederbewaffnung natürlich gefallen. Und am Ende vom Jahr 1955 ist die Bundeswehr gegründet worden. Allerdings ohne Generalstab, also man hat es immer noch tief gehalten. Und die Bundeswehr ist als Bündnisarmee von der NATO konzipiert worden.
Jetzt sind wir mitten im Kalten Krieg. Was macht die Sowjetunion?
Ja, sie reagiert auch 1955 mit der Gründung vom Warschauer Pakt. Das ist eine Reaktion auf die Aufnahme von der Bundesrepublik in die NATO. Man hat in Moskau immer schon seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs einen angeblichen Revanchismus in Deutschland gefürchtet. Klar hat es die Kräfte gegeben, aber sie sind in dem Sinn nicht dominant gewesen. Also der Adenauer hat das sicher nicht beabsichtigt. Aber das ist halt der Folge von der historischen Erfahrung von der Sowjetunion vom Dezember 1941, wo die deutschen Truppen vor Moskau gestanden sind. Und das hätte man auf keinen Fall nochmal wollen erleben. Aber der Warschauer Pakt bei aller militärischer Symmetrie ist nicht vergleichbar mit der NATO. Also da hat es nur sehr begrenzt, wenn überhaupt, Mitsprache gegeben für die Satellitenstaaten. Der Warschauer Pakt war in erster Linie ein Mittel gewesen, ein Führungsmittel für die Sowjetunion, um die Satelliten aufzurüsten und ja, militärisch an sich zu binden.
Hat für einen schönen Namen gehabt.
Wappen. Ja, genau. Man hätte es sich auch gut können merken.
Christoph, wir huschen durch Geschichte. Aus der NATO ist auch dann etwa eine Atommacht geworden. Kann man das so sagen?
Nein, ich würde NATO nicht als Atommacht bezeichnen. Es gibt aber innerhalb von der NATO drei Atommächte, nämlich Frankreich, Großbritannien und natürlich insbesondere die USA als Supermacht. Es sind ja auch die USA, die mit dem nuklearen Schirm über Europa die Sicherheit von Europa während dem Kalten Krieg garantiert haben, inklusive übrigens die von der Schweiz. Das Arsenal der Briten und der Franzosen sind viel kleiner. Das sind ein paar hundert Sprengköpfe. Ich meine, bei den Amerikanern redet man von Tausenden. Die Arsenal der Briten und Franzosen sind definitiv national. Und auch der Entscheid, die Waffen allenfalls einzusetzen, der wird nicht in Brüssel getroffen, sondern eben in Washington, in London oder dann in Paris. Allenfalls wird er innerhalb der NATO koordiniert. Das wäre mindestens wünschenswert. Was aber zutrifft, dass die Amerikaner in Europa heute noch Atomwaffen stationiert haben, rede ich glaube von 180 in Belgien, Deutschland und Niederlande, in Italien und auch in der Türkei. Aber man muss wissen, die landgestützten, da in Europa stationierten Atomwaffen sind natürlich viel weniger wichtig als die Atomwaffe auf dem U-Boot. Wieso? Die sind viel einfacher auszumachen als Ziel. Also man kann die Silos viel einfacher angreifen, weil die sind fix verankert und treffbar. Natürlich gibt es auch noch mobile Abschussrampen, aber auf dem Land sieht man das viel besser als halt auf einem U-Boot. Die U-Boote sind auf der Weltmeer unterwegs, können fast von überall ihre Waffen abschiessen und sind darum auch viel schwieriger zu orten. Und das ist eigentlich die grosse strategische Waffe vom Westen, wie übrigens auch von Russland, die haben entsprechend auch Atom-U-Boote.
Und nur mal schnell zur Klarstellung, du schwätzt von Brüssel, weil dort das Hauptquartier von der NATO ist.
Entschuldigung, ja, natürlich.
Was viele Leute mit der NATO verbinden, ist der sogenannte Doppelbeschluss. Lustigerweise kennen viele das Wort, aber was sich dahinter versteckt, das wissen nicht mehr so viel. Hilf uns, Christoph.
Ja, das ist nicht besonders schwierig. Der NATO-Doppelbeschluss ist 1979 gefasst worden. Es war eine Reaktion auf die Stationierung der sowjetischen SS-20 in Europa. Das war eine Mittelstreckenrakete mit einem Atomsprengkopf. Den hat NATO beschlossen unter der Führung vom amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter, notabene also nicht Ronald Reagan. Der Carter hat gesagt, wir müssen da etwas dem entgegenstellen und hat dann gesagt, wir müssen auch Mittelstreckenraketen in Europa stationieren. Das sind dann die sogenannten Pershings gewesen. Das sind auch Raketen, die eine Reichweite haben von 500 bis 5000 Kilometer. Aber, und darum, Doppelbeschluss, gleichzeitig hat man den Sowjets Abrüstungsverhandlungen angeboten.
Kann man sagen, dass mit dem Doppelbeschluss die NATO die Friedensbewegung wenigstens im Westen mitbegründet hat?
Ja, natürlich ist der Doppelbeschluss hat dann zum eigentlichen Höhepunkt von der Friedensbewegung geführt. Der Protest ist sehr gross gewesen. Er ist allerdings sehr anti-amerikanisch motiviert gewesen. Ich erinnere mich selber noch an die Aufmärsche, vor allem an Ostern, an die Fernsehbilder. Es sind sehr viele Leute unterwegs gewesen. Auch in der Schweiz, und sie haben skandiert gegen die Pershing-Stationierungen. Ich mag mich erinnern, es hat eine grosse Demonstration einmal in Bern gegeben. Was man aber dort weniger gesehen sind transparent gegen den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan, wo nämlich ebenfalls 1979, im Dezember 1979 stattgefunden hat. Da hat man den nicht gesehen.
Hm. Der Doppelbeschluss von Ende der 70er Jahre, ist das mit der Grund, warum bis heute viele Linke Mühe mit der NATO haben?
Kann sein. Ich glaube, dass einfach, wie gesagt, sehr viel Anti-Amerikanismus im Spiel ist. Aber die Kritiker übersehen, dass der Doppelbeschluss sehr erfolgreich war. Denn die Verhandlungen, die haben dann tatsächlich stattgefunden mit den Sowjets. Zuerst nicht erfolgreich, also sie sind gescheitert. Aber dann haben sich ja der Michael Gorbatschow und der Ronald Reagan 1985 bei dem legendären Gipfel in Genf getroffen und haben dann dort am Kaminfeuer miteinander eigentlich herausgefunden, so kann es nicht weitergehen. Und die Folge davon ist, dass dann der INF-Vertrag ausgehandelt worden ist. Das ist der wichtigste Abrüstungsvertrag gewesen, weil der hat vorgeschrieben, dass alle Mittelstreckenraketen in Europa abgebaut und verschrottet werden. Und tatsächlich ist 1991 die letzte langgestützte Rakete verschrottet worden. Und das ist dann eigentlich der Anfang vom Ende gewesen, vom Kalten Krieg. Mhm.
Dass der Kalte Krieg langsam vorbei ist, ist ja toll für den ganzen Westen, aber für die NATO ist das ein Problem, weil jetzt fehlt plötzlich ein Feind.
Ja, man würde von Horror-Vakui fast reden, oder? Nein, ernsthaft, natürlich ist die Allianz am Anfang ein bisschen orientierungslos gewesen, aber dann sind die Jugoslawien-Krieg ausgebrochen. Analog zur Sowjetunion ist auch der Vielvölkerstaat auf dem Balkan auseinandergebrochen und im Hinterhof von Europa hat dort damit eigentlich eine humanitäre Katastrophe gedroht. Man hat die Gräuel gesehen, man hat den Genozid, Stichwort Srebrenica gesehen und all die Ereignisse haben droht auch Europa zu destabilisieren, oder? Nur, wenn man nur schon an die Flüchtlingsströme denkt. Darum hat die NATO eingegriffen, aus der Luft, zuerst in Bosnien, und hat so die bosnisch-serbische Soldateska zurückgetrennt, dann auch in Kosovo die serbische Streitkräfte unter Führung vom Diktator Milosevic, die konnten eingedämmt werden, und das war 1998 gewesen, und dann 10 Jahre später ist ja dann Kosovo unabhängig geworden.
Mhm. Erfolg von den Interventionen im Osten von Europa ist auch die Ostenweitung von der NATO, und an der hat zum Beispiel der Putin überhaupt keine Freude gehabt.
Ja, aber das ist ein Putinsches Problem, oder? Die Länder sind vor allem als Folge vom Ende des Kalten Krieges, sie haben die sich sofort Richtung Westen orientiert. Also in erster Linie sind das beispielsweise die baltischen Staaten gewesen, Lettland, Estland und Litauen, wo sogar Teil sind von der Sowjetunion, aber auch Satelliten wie Polen oder die Tschechoslowakei, dort, wo noch, hat noch zusammengehört, oder Ungarn. Die haben ihre historischen Erfahrungen gemacht mit dem sowjetischen Imperialismus, der von Moskau aus gesteuert war, und die haben natürlich von dem allem nichts mehr wissen wollen. Es war nicht so, dass die NATO die Länder gedrängt hat, dem Bündnis beitreten. Im Gegenteil, man war sehr skeptisch, ob sich da die doch recht marode ausgerüsteten Streitkräfte aus den ehemaligen Ostblockarmeen überhaupt integrieren lassen. Die NATO war ein erfolgreicher Club. Also eben, sie sind auf der Siegerseite gestanden. Da konnten alle können wenigstens ein bisschen mitreden, obwohl es natürlich klar unter amerikanischer Führung war, aber trotzdem, so ein erfolgreicher Club muss sich nicht um Mitglieder bewerben. Die kommen von allein. Und darum finde ich auch, ist der Begriff Osterweitung eigentlich eher irreführend. Vielmehr müssen wir davon reden, dass die NATO Zuwachs bekommen hat.
Du sagst, es ist ein erfolgreicher Club. Wie erfolgreich ist die NATO angesichts des Krieges in der Ukraine heute?
Ja, man kann vielleicht sagen, es ist immerhin so erfolgreich, dass es die Ukraine noch gibt. Dank der amerikanischen Aufklärung haben wir gewusst, was da kommt. Und nach 2014, nach der Krim-Annexion und der Aktion von den Separatisten in der Ostukraine, hat man dann von westlicher Seite, also insbesondere die Amerikaner und Briten, die ukrainischen Streitkräfte können ausbilden, dass die haben können im Februar 2022, wo dann der grosse Angriff schon ist, auch können reagieren. Und mittlerweile tut NATO, verschiedene NATO-Staaten in unterschiedlicher Intensität die Ukraine finanziell und militärisch unterstützen. Es gibt ja auch regelmäßige Treffen in Ramstein, wo das koordiniert wird. Aber man merkt schon, dass die Einheit ist nicht so gross, wie sie könnte sein. Also in Osteuropa wird die Bedrohung Russland anders wahrgenommen als beispielsweise in Deutschland oder auch bei uns und nochmal anders als in Spanien. Französischer Präsident Macron hat am Anfang ja wollen verhandeln mit dem Putin. Mittlerweile hat er realisiert, dass das eher schwierig ist mit einem Herrscher, der imperialistische Ziele verfolgt.
Kann man sagen, dass das eine der grössten Krisen ist, die die NATO je erlebt hat?
Absolut, ja. Und im Moment sieht es ja wirklich auch nicht gut aus für die Ukraine. Vor allem, weil der Kongress in Washington unter dem Einfluss von Donald Trump, obwohl er überhaupt kein Amt hat, die dringend benötigte Waffenhilfe für die Ukraine blockiert. Ein russischer Durchbruch wird da natürlich wahrscheinlicher. Ist ja logisch, wenn den Ukrainer Munition ausgeht und Kanonen langsam ausgeliefert sind.
Wie stabil ist denn das Bündnis heute?
Ja, weniger stabil, als es sich selber gönnt und wahrscheinlich, als es selber gern hätte. Dass der Trump, wo allenfalls noch ein Präsident könnte werden, nicht viel halten von der NATO, das wissen wir. Der Biden ist da anders orientiert. Also, ihm ist viel zu verdanken, dass es die Ukraine überhaupt noch gibt. Er hat die NATO, bevor der Putin wirklich gekommen ist, recht gut zusammengeschweißt und dann hat man auch können kollektiv gut reagieren. Bei der Marine Le Pen in Frankreich besteht eher die Chance, dass, falls sie an die Macht kommt, ein bisschen pragmatischer reagiert. Ähnlich vielleicht wie Meloni in Italien. Da hat man am Anfang auch das Gefühl gehabt, die ist dann auch auf der Seite von Putin, aber sie ist ja bereits in Kiew gewesen, beim Zelensky und so weiter und so fort. Die hat sich da eigentlich eingereiht in die NATO.
Ist nicht ein Grundproblem von der NATO, dass es Ungleichgewicht gibt zwischen den einzelnen Mitgliedern, dass Amerika viel stark ist?
Das Problem ist wahrscheinlich eher, dass die Europäer viel zu schwach sind, oder? Die Friedensdividenden nach dem Fall von der Mauer in den 90er und 0er Jahren, die haben sie aufgebraucht, oder? Und heute steht Europa wieder vor einer klar definierten Bedrohung und das ist ein Putins Russland. Und ich glaube, die Bedrohung verschwindet höchstwahrscheinlich auch nicht, wenn der Putin einmal weg ist. Und darauf sollten sich meines Erachtens die westlichen Staaten langsam einstellen und ihr Verteidigungsbudget wohl oder übel hochfahren. Klar könnte man das Geld für Gescheiters ausgeben, aber ich glaube, es ist jetzt einfach eine Situation eingetreten, die an kalten Krieg erinnert, wo es einfach größere Anstrengungen braucht. Und auch eine Rückkehr zu Wandel durch Handel mit Russland kann ich mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen. Und das gilt natürlich auch für die Schweiz.
Gutes Stichwort. Kommt, wir reden am Schluss noch über die Schweiz. Welche Rolle spielt unser Land in dieser ganzen Geschichte?
Die vom Profiteur, ganz klar. Also die Schweiz hat eine eigene Armee und eine eigene Verteidigung. Aber während dem Kalten Krieg hat sie wirklich massiv und entscheidend davon profitiert, dass insbesondere die Amerikaner einen Schutzschirm aufgespannt haben, den atomaren, über Europa. Gleichzeitig hat sie mit der Verteidigungsbereitschaft, also mit der Armee, sichergestellt, dass nicht mitten in Europa eine Schwachstelle besteht, wo ein möglicher Aggressor hätte können ausnutzen, also jetzt einfach rein planspielmäßig durch die Schweiz durch und dann können Frankreich angreifen. Und das übrigens im Gegensatz zum ebenfalls neutralen Österreich, wo während dem Kalten Krieg militärisch weit weniger gut aufgestellt ist als die Schweiz.
Können wir uns darauf verlassen, dass wir am Schluss, wenn irgendetwas wäre, auch geschützt wären?
Ich würde es nicht. Wir gehören nicht zu der NATO. Die Schweiz ist kein Artikel 5-Territorium. Das ist, haben wir vorher gesagt. Aber natürlich, die Schweiz hat im Süden, im Norden und im Westen immer noch NATO-Staaten als Nachbarn. Und zwischen uns und der aktuellen Frontlinie, dem Konflikt in der Ukraine, liegen 2000 Kilometer. Nur, wir sind nicht mehr in der Epoche der Weltkriege, oder? Die Russen greifen die Schweiz bereits an im Cyberspace. Russische Spionen schleichen ums Labor in Spiez herum. Die sind in Genf unterwegs oder am WEF.
Es gibt ja tatsächlich einige Leute in der Schweiz, die gerne näher zur NATO würden.
Ja, ich bezweifle, dass die Schweiz in absehbarer Zeit der NATO wird beitreten. Meines Erachtens muss sie das auch nicht. Die Dringlichkeit ist nicht die gleiche wie in Schweden oder Finnland aus rein geografischen Gründen. Aber ich glaube, wenn man da oder dort näher würde zusammenarbeiten, wäre das nur im Interesse der Schweiz. Also ich glaube, da kann die Schweiz profitieren, gerade was Gefahren im Cyberspace betrifft.
Es gibt nicht nur die gerne näher wollen, es gibt auch die viel weiter weg wollen, oder?
Ja, das sind die immer noch glauben, dass die Schweiz eine Insel ist und das ist sie nie gewesen und heute weniger denn je. Und dann gibt es noch die, die mit dem Putin sympathisieren und NATO verteufeln. Bemerkenswert ist, finde ich, dass linke und rechte NATO-Kritiker einen tief sitzenden Anti-Amerikanismus verbinden und das kombiniert mit einer doch schwer nachvollziehbaren Faszination für den Wladimir Putin. Da frage ich mich dann einfach, ob die Leute lieber in einer Diktatur würden leben als in einer Demokratie.
Kürzlich ist bekannt worden, dass NATO in Genf ein Büro eröffnen will. Was bedeutet das genau?
Also meines Erachtens ist das kein Skandal, sondern es ist gut für die Schweiz angesichts von dieser neuen strategischen Lage mit der russischen Bedrohung. Und ich glaube, es ist auch gut für das internationale Genf. Die NATO beruft sich ja in ihrem Vertrag ausdrücklich auf die Satzung der UNO und die ist auch bereits dort. Nur, glaube ich, müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei dieser NATO-Dependance in Genf den aufpassen, dass sie nicht von den Russen spioniert sind, weil die sind auch bereits dort.
Zum Schluss, Christoph. Wie würde Europa heute aussehen, wenn es NATO nicht gegeben hat?
Das ist eine hypothetische Frage. Aber ich glaube, NATO hat wesentlich dazu beigetragen, dass, wohlgemerkt unter amerikanischer Führung, aber trotzdem, dass in Europa nach Jahrhunderten mit Krieg und zwei Grosskatastrophen, den beiden Weltkriegen, seit 1945 mehr oder weniger Frieden geherrscht haben. Jetzt sind wir in einem neuen Zeitalter wieder angekommen, seit der wirklich nicht mehr zu erwartende Landkrieg zwischen der Ukraine und Russland am Laufen ist, also seit mehr als zwei Jahren jetzt. Und das ist natürlich auch mit der Grund, dass jetzt die NATO vor ihrer wahrscheinlich grössten Herausforderung steht seit ihrer Gründung 1949.
Danke, Christoph.
Gern geschehen. Merci.
Wer jetzt noch mehr wissen zur NATO, dann empfehle ich allen den Text, den Christoph Münger geschrieben hat. Wir würden euch sehr gerne verlinken. Da hat es noch mehr Kapitel drin, die jetzt keinen Platz haben heute. Zusätzliche Geschichten, Grafiken, Bilder, sehr interessant. Danke, dass ihr zugelassen habt. Die Sendung ist produziert worden von Tobi Holzer. Ich heiße Philipp Loser. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.